Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Mit Milliarden gegen die Corona-Krise. Immer mehr Staaten schnüren Konjunkturpakete. Allein Italien stellt 25 Milliarden Euro zur Verfügung im Kampf gegen das Virus. Die gleiche Summe will die EU mobilisieren. Und auch in Deutschland mehren sich die Rufe nach Staatshilfen für Unternehmen. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Hauptstadtkorrespondenten für Wirtschaftspolitik. Und außerdem haben wir das hier im Programm.
Die Konsolidierung der Luftverkehrsbranche wird sich in meiner Einschätzung durch die Coronavirus-Krise weiter beschleunigen. Sicherlich die Airlines, die in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben, haben die Chance, hier diese Krise zu überstehen. Airlines, die bereits angeschlagen sind, für die sieht es durchaus schlecht aus.
Die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler, auch über die Corona-Folgen für die Luftfahrt informieren wir Sie. Zunächst aber schalten wir nach Frankfurt am Main in den Börsensaal, wo noch der ein oder andere Händler im Hintergrund zu hören sein dürfte. Das könnte sich aber bald ändern, denn die Deutsche Börse hat die bis dato geltende Präsenzpflicht für Spezialisten auf dem Parkett aufgehoben. Frage an unseren Reporter Samir Ibrahim: Wie ungewöhnlich ist dieser Schritt?
Absolut ungewöhnlich. Das Ganze ist nämlich eigentlich streng geregelt. Und ich muss Sie auch gleich negativ überraschen, denn ich erwarte natürlich einen der Händler hier gleich an meiner Seite. Der ist aber noch nicht da. Jetzt hoffe ich, der ist noch nicht ausgezogen. Da kommt er. Robert Halver nämlich. Ja, die Anwesenheit auf dem Parkett. Nämlich eigens geregelt, Herr Halver. Und festgeschrieben ist das Ganze in Paragraph 86 der Börsenordnung. Ich selbst, muss ich gestehen, kann mich eigentlich nicht erinnern, dass das schon mal vorgekommen ist. Aber mein Gesprächspartner eben vielleicht ein alter Börsenhase, Robert Halver, ist für die Baderbank an der Frankfurter Börse tätig, Chefstratege dort. Die Baderbank selbst als Handelshaus sehr intensiv auf dem Frankfurter Parkett vertreten. Schon mal erlebt?
Nein, das ist wirklich einmalig. Man denkt ja immer, als alter Börsenhase hätte man schon alles erlebt. Nein, das hat man noch nicht erlebt. Also es ist schon eine besondere Zeit.
Und er kommt ein bisschen abgehetzt, glaube ich, hierher. Man hört es, glaube ich. Denn die meisten sind jetzt schon in den Vorbereitungen dessen, was uns dann möglicherweise bevorsteht. Nämlich vielleicht hier leere Handelsschranken. Die Kameras stehen alle noch aufgebaut. Die Kollegen aus den unterschiedlichen Fernsehsendern sitzen hier um uns rum und arbeiten alle noch kräftig. Aber man sieht hier schon auch leere Bildschirme. Warum das alles so ist, das muss man, glaube ich, nicht großartig thematisieren. Irgendwer, der hat sich natürlich Gedanken darüber gemacht, was passieren kann, wenn hier lauter Menschen in einem großen Saal beieinander sitzen, dann frage ich mal, wie man Nachbarn auch so fragt, wenn sie einen verlassen. Und wann zieht ihr aus?
Also wir haben ja jetzt schon Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Wir handeln an drei Plätzen in Unterschleißheim, bei uns im Handelssaal und hier. Also das heißt, wir minimieren das Ansteckungsrisiko. Entscheidend ist ja, dass wir weiter handeln können, denn auch in der Krise muss ja der Handel aufrechterhalten bleiben.
Ja, das verlangt ja die Deutsche Börse auch. Also es gab ein großes Rundschreiben, das nun an alle Spezialisten, wie sie ja nun heißen, die Händler hier verteilt worden ist. Und da stand ja ausdrücklich drin, es muss gewährleistet sein, dass die Börsenordnung auch eingehalten wird. Jetzt erzählen Sie mal so ein bisschen, wie organisiert man sowas? Wie darf ich mir das vorstellen, wenn das eben an extra Arbeitsplätzen ausgelagert ist?
Wir haben Gott sei Dank verschiedene Arbeitsplätze, also Inhouse, Outhouse. Outhouse hier an der Börse, an der Frankfurter Börse. Wir haben sie im Handelssaal, wir haben sie in unserer Zentrale, Unterschleißheim. Also wir sind da bevorzugt, könnte man sagen. Wir haben also schon permanent diese Prävention, Vorbeugung quasi für uns abonniert. Das heißt, wir haben keine großen Probleme gehabt. Wir machen es eben so, dass an jedem Handelsplatz genügend Leute sitzen und dass wir eben darauf achten, dass eben damit gerade hier am Börsenplatz das Infektionsrisiko klein gehalten wird.
Was bedeutet das für den Handel, wenn eben ein Teil der Spezialisten gar nicht mehr hier ist?
Also noch sind sie alle hier, wie ich heute Morgen beim Durchzählen gesehen habe. Das heißt, es kann gehandelt werden. Das Schöne ist ja, im digitalen Zeitalter ist der Handel ja sehr stark eben auch über Maschinen, wird über Maschinen stattfinden. Und das heißt, da brennt im Augenblick überhaupt nichts an.
Was mich zu einer Frage bringt, die man ja immer wieder gestellt bekommt: Warum macht ihr das da eigentlich noch? Da an der Frankfurter Wertpapierbörse ist doch eigentlich nur ein großes Fernsehstudio mit angeschlossenem Börsenhandel. Wenn das eben auch in externen Büros geht, wie Sie das gerade beschreiben, warum dann noch hier sitzen, hier auf dem Parkett?
Ja, wichtig ist, glaube ich, dass man das Ambiente hat, die Atmosphäre. Ich selbst bin gerne auf dem Börsenparkett, weil bekommt man doch etwas mehr mit. Es ist ja ein menschliches Miteinander. Man bekommt ja auch dann schon mal die eine oder andere Nachricht, die man vielleicht, wenn man nur vor den Bildschirmen sitzt, so nicht bekommt. Also der menschliche menschliche Faktor ist auch in unserem Zeitalter unersetzbar. Im Augenblick vielleicht etwas unterbrochen durch das Coronavirus, aber ich denke, auch diese Krise werden wir wieder meistern.
Sagt Robert Halver von der Baderbank. Herzlichen Dank. Und das ist es eben. Er kann mal eben einfach schnell hier vorbeischneiden. Und wir als Journalisten sind auch froh, dass Sie hier sind.
Ja, danke an Herrn Halver. Auch von meiner Seite so viel also zur gelockerten Präsenzpflicht am Frankfurter Börsensaal. Der DAX, der hat ja zu Beginn, Herr Ibrahim, der Woche kräftig eingebüßt an den beiden Tagen Montag, Dienstag. Wie sieht es heute aus?
Ja, nicht so toll. Wir haben ja gestern schon den Versuch einer Erholung gesehen nach dem großen Crash vom Montag. Bekanntermaßen ist das schiefgegangen gestern. Heute Vormittag nun der nächste Versuch. Der DAX ist zwischendurch um 2% gestiegen, sogar teils deutlich über die Marke von 10.700 Punkten. Aber all das schon wieder passé. Man hat sämtliche Gewinne wieder eingebüßt. Der Stand aktuell 10.471 Punkte, also ganze 4 Punkte höher als gestern. Das Ganze auch noch bei schwachen Umsätzen. Das Handelsvolumen hatte sich vervierfacht, als es hier um den großen Abverkauf ging. Aktuell ist nur noch ein Bruchteil davon da. Also man sieht auch daran, dass die Lage nach wie vor heikel ist.
Dann sind da noch die Corona-Auswirkungen auf einzelne Firmen. Adidas rechnet mit Umsatzeinbußen von bis zu 1 Milliarde Euro.
Ja, und das auch nur im ersten Quartal. Grundsätzlich erwartet der Konzern ja weiter ein Wachstum bei den Gewinnen, aber stellt das Ganze natürlich auch unter Vorbehalt. Da spielt auch eine mögliche Verschiebung der EM eine Rolle, die zum Beispiel würde die Planung endgültig über den Haufen werfen. Es weiß eben keiner, wie lange die aktuelle Situation noch anhält. Das wissen auch Anleger natürlich nicht, auch nach dem, was sie an Aussichten jetzt vom Vorstand gehört haben. Sie trennen sich von den Adidas-Aktien und auch von denen des Konkurrenten Puma. Klar, warum soll es da besser laufen als bei Adidas? Die Papiere von Adidas verlieren 9,3%, die Papiere von Puma rund 3%.
Ach, der Spezialchemiekonzern Lanxess hat heute Zahlen vorgelegt und einen Ausblick gegeben. Womit rechnet das Unternehmen?
Auf jeden Fall mit großen Schwierigkeiten, auch durch das Coronavirus. Lanxess ist ja bekanntlich auch stark für die Autoindustrie tätig. Die Schwierigkeiten dort sind bekannt. Das Virus macht es nun nicht besser. Der Konzern rechnet also für dieses Jahr mit einem Rückgang beim Ergebnis. Der Aktienkurs fällt, so wie die Tage zuvor eben auch schon. Hier vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Der Vorstandschef und auch der Finanzchef, die haben gestern, so wurde es gerade bekannt gegeben, Pflichtmitteilung für die Börse, Aktien des eigenen Konzerns nachgekauft. Wert zusammen hier mehr als 500.000 Euro, kann man natürlich als Pfeifen im Walde interpretieren. Oder es steht für einen gewissen Optimismus, dass es wenigstens mit der Aktie auch bald wieder aufwärts geht.
Kommen wir zu den Maßnahmen staatlicher und staatsnaher Akteure. Die britische Notenbank, die senkt den Leitzins deutlich von 0,75 auf 0,25%. Was passiert auf dem Devisenmarkt?
Das kam etwas überraschend, auch gleich heute Morgen. Deshalb auch viel Bewegung am Devisenmarkt. Das britische Pfund ist in einer ersten Reaktion kräftig abgesagt, erholt sich inzwischen aber zum Dollar wieder, weil es parallel zu den Maßnahmen der Notenbank auch inzwischen angekündigt Hilfen der Regierung in London für die Wirtschaft und auch für die Finanzwelt geben soll. Und auch der Euro erholt sich wieder, steht aktuell bei $1,1348.
Und dann schauen wir noch auf deutsche Staatsanleihen und Gold.
Die Umlaufrendite unverändert, -0,78% und der Goldpreis bei $1,667,34 je Feinunze.
Samir Ibrahim berichtete aus Frankfurt. Danke sehr. Und die Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus, die ziehen immer weitere Kreise. Und nicht nur die Bank of England reagiert. 7 führende Ökonomen haben deswegen heute auch die Regierung in Deutschland dazu aufgefordert, beherzter als bisher die Wirtschaft zu unterstützen. Die Bandbreite geht von konservativen bis zu gewerkschaftsnahen Wissenschaftlern. Umso erstaunlicher, dass sie im Notfall sogar den Einstieg des Staates bei Unternehmen fordern. Frage an Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Welche Forderungen haben die Ökonomen noch an die Regierung?
Nun, Frau Hanne, dass die Ökonomen fordern, dass der Staat bei Unternehmen, die durch die Corona-Krise angeschlagen sind, eingreift, die vielleicht sogar übernimmt. Das ist eine Ultima Ratio. So weit sind wir noch nicht, aber es zeigt, wie weit gedacht werden muss. Denn wie tief das Virus in unser Wirtschaftsleben eingreifen wird, das ist wirklich eine Blackbox. Was die Unternehmen aber konkret fordern, ist erstens mehr zu tun, als nur das Kurzarbeitergeld zu erleichtern. Das wird ausdrücklich begrüßt. Es reicht aber nicht. Sie fordern Sofortmaßnahmen. Welche, sagt Professor Peter Bofinger.
Als eine einfache und schnell wirkende Lösung schlagen wir eine zinslose Stundung aller fälligen Voraus- und Nachzahlungen bei der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer vor. Diese Stundung soll so lange gelten, bis die Virusinfektion in Deutschland flächendeckend abgeklungen ist.
Ja, das ist eine Maßnahme, Frau Hane. Außerdem fordern Sie, den teilweisen Abbau des Soli vorzuziehen auf den 1. Juli. Das ist ja eine Maßnahme, die am Wochenende noch am Nein von CDU und CSU scheiterte. Und ferner soll der sogenannte Verlustrücktrag bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer ausgeweitet werden auf mehr als 1 Million Euro. Das bedeutet, wer heute durch das Coronavirus Verluste macht, kann diese Verluste mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen und muss also jetzt weniger Steuern abführen auf die Gewinne aus im Vorjahr. Wichtig ist den Ökonomen auch, jetzt massiv Geld in die Hand zu nehmen für die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus. Sie sagen, beim Handeln, zum Beispiel auch bei teuren, ins Geld gehenden Absagen von Großveranstaltungen, um mal ein Beispiel zu nennen, soll man nicht aufs Geld schauen, weil dann die Zahl der Erkrankungen noch viel größer wird, so der Ökonom Jens Südekomm.
Dann bekommen wir es morgen mit weitaus drastischeren Quarantänemaßnahmen zu tun, die dann erforderlich wären und dann auch morgen mit weitaus höheren ökonomischen Kosten, als es heute der Fall wäre.
Ja, das bedeutet, Frau Hane, abwarten, zaudern, zögern. Alles macht die Sache dann nur noch teurer, als jetzt eben schnell und beherzt zu handeln.
Stichwort teuer. Was steht da für den Staatshaushalt an?
Nun, da sagen die Ökonomen ganz klar, wenn man nicht aufs Geld schauen soll, die Spielräume sind da, wir sollten sie auch nutzen, denn weder die Schuldenbremse noch der Stabilitätspakt auf EU-Ebene stehen höheren Ausgaben in einer Notsituation wie dieser entgegen. Bemerkenswert ist auch, Frau Hane, diese Botschaft ist offenkundig in der Politik angekommen, denn wir hatten vorhin eine, ich würde fast sagen, historische Pressekonferenz von Angela Merkel, die sicherlich in einer Reihe steht mit ihrem "Die Spareinlagen sind sicher" Auftritt während der Finanzkrise. Denn auch Merkel hat gesagt, aufs Geld, auf die schwarze Null kommt es jetzt nicht an.
Wir tun jetzt das, was notwendig ist. Der Haushaltsausschuss hat schon bis zu 1 Milliarde mehr in Investitionen freigegeben, um ins Gesundheitssystem zu investieren. Da werden wir nicht jeden Tag fragen, was bedeutet das jetzt für unser Defizit. Das ist eine besondere Situation. Und wir werden das, was notwendig ist, tun. Und dann werden wir uns am Ende anschauen, was das bedeutet hat für unseren Haushalt. Das andere geht jetzt erstmal vor.
Ja, Frau Hane, das ist der Satz, wo ich sagen würde, das ist der Game-Changer-Satz in der Finanzpolitik dieser Ära Merkel. Das andere geht erstmal vor, schwarze Null. Das war einmal, zumindest solange die Corona-Krise nicht gebannt ist.
Noch kurz die Frage, Freitag sollen Wirtschafts- und Finanzminister dann konkrete Maßnahmen vorstellen, ist schon etwas absehbar.
Nun, es geht vor allem um Liquiditätshilfen für Unternehmen. Morgen sollen sie bekannt gegeben werden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau wird dabei eine richtige Rolle spielen, zum Beispiel Betriebsmittelkredite für Unternehmen, damit sie flüssig bleiben. Mit Sicherheit kommt das Thema Steuerstundungen auf den Markt. Also alles Maßnahmen, die dazu führen, dass das Geld in den Unternehmen bleibt. Und ein letztes Stichwort, was sicherlich angeguckt wird und wo die Regierung was tun muss, das ist das Thema Staatshaftung. Also wer zahlt, wenn zum Beispiel aufgrund von staatlichen Anordnungen Veranstaltungen abgesagt werden müssen und das eben wirtschaftliche Schäden hervorruft.
Informationen von Theo Gers in Berlin. Danke sehr. Unternehmen können sich also wohl auf staatliche Hilfen einstellen. Besonders wird das wahrscheinlich die Unternehmen der Reisebranche erleichtern. Denen dürfte das Coronavirus den Start in die Frühjahrssaison verhageln. Ganz konkret sieht man das gerade an tausenden Flügen, die weltweit gestrichen werden. Brigitte Scholtes über die Folgen für die Flugbranche, die schon länger mit Problemen kämpft.
Zumindest eines werden die Fluggesellschaften wohl bald nicht mehr tun müssen: mit leeren Flugzeugen die Flughäfen ansteuern. Denn die EU will wahrscheinlich die sogenannte Slot-Regelung aussetzen. Die verpflichtet die Fluggesellschaften, mindestens 4/5 der Start- und Landerechte an einem Flughafen zu nutzen, sonst verfallen sie. Eine sinnvolle Änderung, sagt Guido Heumann, Luftverkehrsexperte des Bankhauses Metzler.
Nun auch zu beharren auf alten Regeln, die eben zu so einem Sonderereignis nicht passen, wäre es sinnlos. Deshalb halte ich das für eine gute Entscheidung.
Zahlreiche Airlines haben ihre Flugpläne schon deutlich reduziert. Auch die Lufthansa. Sie will bis zur Hälfte ihrer Flugkapazitäten aus dem Markt nehmen. Eines dürfte der Kranichlinie besonders wehtun. Ihre sonst gut zahlende Klientel, die Geschäftsreisenden, fallen weitgehend aus. Aber auch die Buchung von Freizeitreisen geht zurück. Wie stark, dazu gibt es von Lufthansa keine näheren Angaben. Die schnelle Kapazitätskürzung sei deshalb richtig, sagt Heumann.
Nur so lässt es sich verhindern, dass man die enorme Kostenbasis, die die großen Airlines haben, dass man also nicht davon sofort erdrückt wird.
Lufthansa etwa gibt an, dass mit jedem vorübergehend stillgelegten Flugzeug die jeweiligen Kosten um 60% sinken. Bei einer Gesamtkostenbasis von 35 Milliarden Euro bleiben somit aber immer noch 6 bis 7 Milliarden Euro übrig. Die Effekte des Coronavirus treffen den gesamten Luftverkehr, meint Yvonne Ziegler, Professorin für internationales Luftverkehrsmanagement an der Frankfurter Fachhochschule. Sie rechnet in der Konsequenz mit einer weiteren Konsolidierung der Branche.
Die Airlines, die in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben, haben die Chance, hier diese Krise zu überstehen. Airlines, die bereits angeschlagen sind, für die sieht es durchaus schlecht aus.
Aber auch an den Flughäfen geht das nicht spurlos vorbei. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport etwa leidet massiv. Er ist weltweit an 30 Flughäfen beteiligt. Zu spüren bekommt er den Nachfragerückgang, besonders deutlich in Frankfurt, der Heimatbasis der Lufthansa. Die sorgt zu normalen Zeiten für 70% der Flugbewegungen. Details will das Unternehmen erst bei der Bilanzvorlage am Freitag nennen. Aber die Mitarbeiter können, wie auch bei der Lufthansa, freiwillig unbezahlten Urlaub nehmen. Fraport wie die gesamte Branche würde es auch begrüßen, wenn die Luftverkehrssteuer nicht wie im Klimapaket verabredet im April erhöht würde. Einen guten Effekt aber hat die Krise. Der CO2-Ausstoß sinkt. Doch das helfe nicht nachhaltig, sagt Jakob Greichen, Luftverkehrsexperte des Öko-Instituts.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wenn in der Rezession zwar die Emissionen runtergehen, aber danach im Grunde genommen wieder so wachsen wie vorher. Das heißt, es ist eine kurze Durchschnaufpause. Aber den strukturellen Wandel, den wir für den Klimaschutz brauchen, den kriegen wir durch eine Rezession nicht. Im Gegenteil, dann wird viel Energie, Geld und Kraft dafür verwendet, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, die dann nicht für Klimaschutz zur Verfügung steht.
Die Einschätzung von Jakob Greichen vom Öko-Institut im Bericht von Brigitte Scholtes. Wie lässt sich das Coronavirus einschränken? Darüber will sich das Weiße Haus in Washington unter anderem mit Technologiefirmen beraten, wurde heute bekannt. Eine dieser Firmen, nämlich Google, zieht unterdessen schon eigene Konsequenzen. Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben. Markus Schuler aus dem Silicon Valley.
Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen seine Angestellten in Europa gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten. Nun hat der Chef des Google-Mutterunternehmens Alphabet, Sundar Pichai, alle Mitarbeitenden in Kanada und den USA aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Und zwar bis mindestens 10. April. Andere Unternehmen wie Apple, Amazon, Cisco, Facebook, IBM, Microsoft und Twitter haben es ihren Angestellten freigestellt, ins Büro zu kommen. Bei Google ist das aber eine Aufforderung. Insgesamt kommt das Unternehmen auf 114.000 Mitarbeitende. Ein Großteil davon arbeitet in Nordamerika. Zugleich hat der Konzern auch einen Hilfsfonds für Angestellte von Drittfirmen eingerichtet, die zwar für Google arbeiten, aber meist bei Zeitarbeitsfirmen beschäftigt sind. Da es in den USA keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt, sollen Betroffene hieraus Geld erhalten.
Markus Schuler berichtete. Ein Riss im Handybildschirm, ein Wackelkontakt im Fernsehgerät. Kleine Defekte führen manchmal dazu, dass Verbraucher Elektrogeräte und andere Konsumgüter ausmisten, statt zu reparieren, weil das nicht mal ebenso möglich ist. Die Folge: kostbares Material wird verschwendet, mehr Ressourcen werden verbraucht als nötig. Um Müll zu vermeiden und zu mehr Recycling zu kommen, hat die EU-Kommission heute einen Aktionsplan vorgelegt. Ziel: eine europäische Kreislaufwirtschaft. Paul Vorreiter.
Für den jüngsten EU-Kommissar, den Litauer Sinkevičius, fallen an diesem Tag zwei gute Dinge zusammen.
Happy Independence Day, Lithuania and all Lithuanians. And of course, it's an important day also for environment and industrial policy.
Am litauischen Unabhängigkeitstag präsentiert der 29-Jährige den EU-Aktionsplan für eine Kreislaufwirtschaft, das erste Schlüsselprojekt aus seinem Portfolio, das sowohl Umwelt als auch der EU-Industriepolitik zugutekommen soll. Ziel ist es, die Menge der sich im Kreislauf befindenden Materialien in den nächsten 10 Jahren zu verdoppeln. Die Kommission will dafür nachhaltige Produkte zur Norm in der EU machen und dafür sorgen, dass die bestehende Ökodesign-Richtlinie auf mehr Produkte anwendbar ist. Damit sollen mehr Produkte einfacher wiederverwendet, repariert, recycelt werden können oder sich mit recycelten Materialien neu zusammenstellen lassen, statt dafür neue Rohstoffe zu verwenden. Zudem soll der Gebrauch von Einwegprodukten womöglich weiter runtergefahren werden. Der zweite Aspekt des Aktionsplans betrifft die Aufklärung von Verbrauchern. Sie sollen sich leichter über die Wiederverwertbarkeit von Produkten informieren können und bis 2021 von einem Recht auf Reparatur profitieren. Die EU-Kommission hat bei diesem Rechtsanspruch zuallererst Elektroprodukte im Blick. Sie hält sich zudem offen, ein Rückgaberecht für alte Telefone, Tablets und Ladegeräte auf den Weg zu bringen. Dieses Instrument wird das Verbraucherverhalten radikal verändern und dafür sorgen, dass weniger weggeschmissen wird, hofft Umweltkommissar Sinkevicius.
This will be a game changer for consumers that currently have no other real option but to throw away dysfunctional products.
Die neuen Regeln will die Kommission gezielt in Sektoren einsetzen, die meisten Ressourcen verbrauchen und bei denen sich die Schaffung von Materialkreisläufen am meisten lohnt. Das sind neben Elektroprodukten auch Batterien, Fahrzeuge, Verpackungen, Plastik und Textilien. Der dritte Bestandteil des Aktionsplans betrifft die Reduktion von Müll. Vorgesehen sind Abfallreduktionsziele. Die Kommission will prüfen, ob EU-weit die Mülltrennung harmonisiert werden kann. Auch soll die Ausfuhr von Müll in Drittländer beschränkt werden.
First of all, we want to strengthen competitiveness of European industry. Secondly, empower consumers. And of course, thirdly, protect the environment at the same time.
Wenn der Aktionsplan aufgeht, könnte er gleichermaßen Wettbewerbsfähigkeit, Verbraucher und Umwelt stärken, so der Umweltkommissar. Doch noch ist unklar, wie viel von der Absichtserklärung tatsächlich umgesetzt wird. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau teilte mit, das Konzept der Kreislaufwirtschaft könne zum Erfolgsmodell werden. Die EU dürfe sich aber nicht in kleinteiliger Regulierung verlieren. Die umweltpolitische Sprecherin der SPD im Europaparlament, Delara Burkhardt, will sich besonders für das angekündigte Recht auf Reparatur bei Elektroprodukten einsetzen, sieht aber auch die Industrie bei einem anderen Aspekt in der Pflicht.
Was sich in unserem Konsumverhalten ändern muss, ist der ständige Neukauf von Produkten. Die Verantwortung liegt aber nicht nur bei uns Konsumenten, sondern wird von der Industrie auch momentan gefördert, indem zum Beispiel in Mobiltelefonen bereits eine Maximallaufzeit eingeplant ist.
Der Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft ist ebenso Teil des europäischen grünen Deals der EU-Kommission. Damit soll die EU bis 2050 treibhausgasneutral werden.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel und auch unsere Wirtschaftspresseschau befasst sich mit einem Brüsseler Thema, der Industriestrategie der EU-Kommission.
Niemand werde den darin aufgelisteten Zielen widersprechen wollen, meint das Handelsblatt. Die Brüsseler Behörde will alles dafür tun, dass Europas Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigert und gleichzeitig grün und digital wird. Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Bekundungen sind angebracht. Wenn die Kommission beispielsweise ankündigt, sie wolle die Regeln für die Wettbewerbskontrolle überprüfen, dann weckt das keine Hoffnung, sondern wirkt eher wie eine Drohung. Die alte und neue Wettbewerbskommissarin Vestager hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie eine enge Auslegung der Wettbewerbskontrolle bevorzugt. Die Süddeutsche Zeitung nimmt Vestager jedoch gegen Kritik in Schutz. Die aktuelle Praxis erschwere die Bildung sogenannter European Champions. Derartige Wirtschaftslenkung hat noch nie funktioniert. Würgen Konzerne mit Fusionen den Wettbewerb ab und erhöhen die Preise, erfreut das vielleicht auf kurze Sicht die Aktionäre. Doch wer nur wenig Konkurrenz hat, wird träge. Außerdem verhindert die Machtballung den Aufstieg junger Firmen. Gerade ein Blick auf Deutschland beweist, dass Größe nicht alles ist. Viele Mittelständler sind in ihren Nischen Weltmarktführer. Die Neue Osnabrücker Zeitung resümiert: Die EU-Kommission ruft mal eben eine neue industrielle Revolution aus. Das sind ganz schön große Worte, denen noch viele Taten folgen müssen. Wie genau der Umbau funktionieren soll, bleibt in der neuen Industriestrategie aber leider weitgehend unklar. Das Papier ist eine lange Sammlung von Ankündigungen, mehr nicht. Noch steht auch in den Sternen, wie viel Geld die einzelnen Staaten zu investieren bereit sind. Durchaus interessant findet die Berliner Morgenpost die Pläne des US-Fahrdienstvermittlers Uber, noch im ersten Halbjahr seinen Service im Berliner Umland anzubieten. Fakt ist, dass die Versorgung dünn besiedelter Gebiete für staatliche Verkehrsgesellschaften immer mehr zum Minusgeschäft wird, weil Menschen von Dörfern in die Städte ziehen. Zu regelmäßigen Bus- und Bahnverbindungen müssen deswegen Alternativen her. In diese Lücke will Uber jetzt stoßen. Doch die Firma hat noch immer Probleme auf dem deutschen Markt. In Brandenburg wird sie deshalb auch zeigen müssen, dass die Ankündigung mehr ist als nur ein PR-Gag.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Nach Brandenburg schaut gleich ab 14.10 Uhr auch die Sendung Deutschland heute. Es geht ums Coronavirus. Hier sagt Silke Hane tschüss, danke fürs Zuhören.